Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir so in einem Prozess sind miteinander. Das heißt, ihr seid eigentlich in diesem Prozess. Ich versuche euch, vor allen Dingen die Gemeindeleitung, ein bisschen darin zu unterstützen. Und das ist ja auch eine meiner Aufgaben als Regionalleiter im Krischmonner Gemeinschaftswerk, dass ich nicht nur die Hauptamtlichen begleite, sondern auch die Gemeinden. Und das macht mir sehr viel Freude, wenn eine Gemeinde sich fragt, wie sieht eigentlich Gemeinde mit Zukunft aus? Wie sieht die Zukunft für uns aus? Was sind die wichtigen Schritte, um uns auf dem Weg in die nächste Zeit fit zu machen? Wie muss Gemeinde in 5 oder in 10 Jahren aussehen? Und was sind eigentlich die wesentlichen Merkmale unserer Gemeinde? Was sind die Werte? Was ist die Ausrichtung? Was ist der eigentliche Auftrag? Und wie wollen wir das bewältigen? Das fragen wir uns gerade im Moment. Und darum habe ich meine Predigt heute auch mal so genannt, Gemeinde mit Zukunft. Wie sieht die eigentlich aus? Und das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, so Gemeinde zu gestalten. Wie können wir als Gemeinde inspiriert leben? Wie können wir Gemeinde auch so erleben? Wie kann Gemeinde wachsen und reifen? Wie kann Gemeinde missionarisch werden? Wie kann Gemeinde missionarisch nach außen wirken? Und da dachte ich, okay, vielleicht muss man mal am Anfang mal so ein paar Aspekte sagen. Was ist denn oft schwierig im Blick auf diese Schritte in die Zukunft? Was verhindert das denn eigentlich? Was sind denn so Stolperfallen? Wo gehen wir uns selber auf den Leim? Und ich beobachte da 4 Fallen, könnte man sagen. Einmal die Kuschelfalle, dass man sagt, wir wollen lieber unter uns bleiben. Wir haben es doch so schön miteinander. Das sind alles so Aspekte, die sagt man ja nicht so, weil das wäre ja frech oder das wäre ja irgendwie auch vermessen. Aber manchmal denkt man das so. Vielleicht Gäste oder Fremde stören doch nur. Und die da sind, kenne ich gut und wir kuscheln so gern miteinander. Das zweite ist die Traditionsfalle. Wir wollen lieber alles so lassen, wie es bisher war. Wir bleiben lieber bei dem Vertrauten, weil das kennen wir und das gibt uns Sicherheit. Und alle Veränderung, die ist schwierig. Das sagt auch im Grunde keiner so richtig laut. Aber das denken wir ja manchmal. Und manchmal geht es auch Gemeindeleitungen so, ich merke das sehr intensiv, dass vor lauter Angst die älteren, vertrauten Gemeindeglieder zu verlieren, nichts Neues unternommen wird. Weil man immer den Eindruck hat, wir verlieren die dann oder wir müssen uns da auf das ausrichten, was wir bisher auch haben. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, etwas Neues zu beginnen. Und dann gibt es die Perfektionismusfalle. Wir sind ja als Deutsche auch so, dass wir alles gut machen wollen. Und wenn wir etwas machen, dann machen wir es zu 150%. Nicht alle, aber einige. Manchmal ist es schon auch so ein Kennzeichen von Gemeinde. Manchmal merke ich das auch bei Hauptamtlichen, dass sie denken, wenn ich etwas mache, etwas Neues vielleicht auch mache, dann muss es richtig perfekt sein und es muss gelingen. Und weil man diese Garantie nicht hat, macht man manchmal gar nichts. Hat man nicht den Mut, etwas anzufangen. Und das vierte ist die Aktionismusfalle, wo wir denken, wenn wir viel machen, dann wird Gemeinde auch gelingen. Und ich sage manchmal den Gemeinden, vielleicht müsst ihr weniger machen als mehr. Manchmal liegt die Erneuerung nicht in dem, was man noch alles tun könnte, sondern auch zu überlegen, was man weglassen könnte. Sind wir, glaube ich, Krischmonner Gemeinden, würde sagen auch evangelikale Gemeinden, sind, glaube ich, ganz stark in diesem Denken unterwegs. Wenn wir missionarisch sein wollen, dann müssen wir was machen. Müssen wir eine Veranstaltung machen, dann müssen wir Einsatz machen, dann müssen wir das machen. Aber vielleicht liegt die Kraft der missionarischen Wirkung vielmehr in Beziehungen, die wir pflegen. Oder im Gebet und nicht so sehr im Machen. finde, alles hat so seine Berechtigung. Kuscheln hat seine Berechtigung, Tradition hat seine Berechtigung, etwas richtig gut machen hat seine Berechtigung und auch aktiv sein hat seine Berechtigung. Aber da, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns hinterfragen. Ich habe jetzt einen Text ausgesucht aus Kolosser 3, der jetzt gar nicht so aktivistisch ist, sondern der vielleicht mehr auf dieses Innere, auf diesen inneren Prozess der Gemeinde eingeht. Am Dienstag bin ich leider nicht dabei bei der Gemeindeleitungssitzung, aber da werden Sie auch nochmal weiter überlegen, was sind eigentlich die Werte der Gemeinde? Was sind unsere Werte im Umgang miteinander oder in der Mitarbeiterschaft oder nach außen? Und ich lese diesen Text einmal vor. Ein wunderschöner Text aus dem Kolosserbrief. Und Christine hat ja schon geschwärmt vom Kolosserbrief. Da heißt es, Vers 12, Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie nicht habt, wird es euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, den Vater, um alles bitten. Könnt ihr Gott, den Vater, für alles danken. Ich habe so 5 Punkte, ganz klein zum Schluss noch einen 6. Punkt, wo ich das gerne mal aufgreifen möchte, was Paulus hier seiner Gemeinde, seinen Gemeinden sagt. Der erste Gedanke ist, eine Gemeinde mit Zukunft lebt aus der Liebe. Ein Pastor wurde einmal gefragt, was das Geheimnis seiner Gemeinde sei. Und er sagt, wir gehen davon aus, dass alle Sünder und fehlbare Menschen sind. Das heißt, wenn hier einer versagt oder ein Projekt in den Sand gesetzt wird, zucken wir nur mit der Schulter und sagen, na und, was gibt's Neues? Wir regen uns über Fehler nicht auf und setzen voraus, dass ständig Fehler gemacht werden. Wir freuen uns, wenn es anders ist, aber wir erwarten es nicht. Und er sagt dann, das schafft eine unheimlich befreiende Atmosphäre. Pharisäer und Superchristen halten es hier nicht lange aus. Großspurigkeit interessiert keinen Menschen. Wir wissen, dass wir Sünder sind und wir reden ausgesprochen offen darüber. Niemand muss sich irgendwie besser darstellen, als er wirklich ist. Wenn einer seine Schwächen und Mängel anspricht, trifft er auf ein Klima der Vergebung. Ich dachte auch bei diesem Kolosser-Text, was haben wir für einen großartigen Gott, der uns mit dieser Liebe begegnet, der uns bedingungslos annimmt. Ist ja auch so ein Aspekt eurer Vision, eures Leitbildes. Gott nimmt uns bedingungslos an, egal wie du heute Morgen gekommen bist. Du darfst Gott begegnen. Und er sagt, meine Tür steht immer offen für dich. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, du bist geliebter, als du dir überhaupt jemals vorstellen könntest. Wir haben einen tollen Gott, der uns nicht noch zusätzlich alle möglichen Belastungen auferlegt, sondern der uns vergibt. Und wir müssen nicht dauernd ängstlich ausharren, ob wir auch richtig sind. Ist ja so schon auch in unserer Geschichte so eine, glaube ich, schon auch eine Belastung. die wir als Christen haben. So in den letzten 50, 70, 100 Jahre, dass es sich so eingeprägt hat, dass wir uns immer irgendwie darüber definieren, ob wir auch richtig sind. Und wir überlegen immer, nur nichts Falsches zu tun. Und wir konzentrieren unsere geistliche Ausrichtung manchmal darauf, dass wir das Falsche meiden. Aber irgendwie bleiben wir dann so im neutralen Bereich und erleben dann nicht, dass wir fragen, was können wir denn Richtiges tun? Was können wir Gutes tun? Manchmal geht es uns auch so. Manchmal Leuten, die schon eine lange Geschichte mit Gott haben, dass sie irgendwie nie zu diesem Punkt kommen, dass sie sich so richtig innerlich über Gott freuen können. Also nicht hier im Gottesdienst, wenn wir jetzt tolle Lieder singen, sondern auch zu Hause, dass man sich darüber freut, dass es Gott gibt. Weil wir irgendwie immer den Eindruck haben, wir müssten doch anders sein. Wir müssten das besser hinkriegen mit dem Christsein. Da ist immer noch wieder so viel, was mich traurig macht, wo ich versage und wo ich jetzt das so nicht hinkriege. Und wir haben dann irgendwie den Eindruck, wir kommen nicht richtig zum Christsein, zum Durchbruch, weil wir immer denken, wir müssten besser sein, damit wir Gott gefallen. Und die frohe Botschaft ist, wir gefallen Gott schon so. Und er weiß das doch viel besser, wie wir sind. Er weiß, was wir im Moment denken und wie wir uns fühlen. Wir müssen nicht wie ein Perfektionist im Gefängnis unsere Angst leben. Wir haben vergeben. Das ist Gottes Gnade. Und Paulus sagt ja nicht, wir könnten von Gott auserwählt sein oder vielleicht sind wir ja auch die geliebten Kinder, sondern er sagt, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und das habe ich gelernt, als wir selber Kinder kriegten. Ich bin jetzt sogar schon Opa. Aber als wir Kinder kriegten, haben wir damals immer gesagt, es kann keine Situation geben, es kann keine Gelegenheit geben, es kann nichts geben, dass die Tür für unsere Kinder in unser Haus verschlossen ist. Egal, was sie angestellt haben, egal, was sie getan haben, die Tür zu unserem Haus und zu unserem Herzen wollen wir immer offen halten. Und das ist Gott. Das können wir von ihm lernen, das können wir auch selber so leben. Ganz praktisch, ein schönes Zitat von John Ortberg. Er sagt, aus Angst vor Verletzungen tragen wir gerne Masken, die wahre Begegnung aber verhindern. Und das heißt doch auch, wenn wir geliebte Kinder Gottes sind, dann müssen wir uns gar nicht verstecken, dann müssen wir auch nicht anders sein, als wir eigentlich sind. Und er sagt, vielleicht trägst du auch eine Maske, weil du denkst, so wie du bist, bist du nicht akzeptiert. Und unser Verhalten ist ja immer so in dieser Richtung, dass wir uns so verhalten, dass die anderen uns mögen, dass wir akzeptiert sind, dass wir wichtig sind, dass wir wie auch immer. Und er sagt dann, das Tragische an Masken ist, dass wir sie tragen, um andere dazu zu bringen, positiv über uns zu denken. Aber andere finden uns vor allen Dingen dann anziehend, wenn wir die Masken abnehmen. Ist doch irgendwie, manchmal ist es verrückt. Ja, wir tun etwas, um etwas zu scheinen, aber eigentlich möchten die Menschen, dass wir authentisch sind. Und ich glaube, dass Gemeinde an dieser Stelle ein großes Fund hat. Wenn Gemeinde das lebt, dann wird es für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, absolut ansteckend und anziehend. Denn es ist eine Sehnsucht bei Menschen da so zu sein, wie sie sind, Heimat zu finden, Menschen zu finden, die sie aufnehmen, die sie annehmen. Und wir haben auch das gemerkt, der Schlüssel für eine missionarische Ausrichtung oder für eine Gemeinde der Zukunft ist doch ja nicht, dass wir jetzt eine Strategie entwickeln, dass wir jetzt möglichst viele Veranstaltungen machen. Und ich erlebe das manchmal, ich finde es super mit eurem Kaffee vom Gottesdienst, So, es gibt, glaube ich, nur so 3 Gemeinden, wo ich schon Kaffee vorm Gottesdienst kriege. Ja, ihr gehört jetzt dazu. Zu der Rangliste der ersten 3. Ja, wo ist das noch? In Bad Vilbel war es immer so? Ja, ich weiß nicht, aber es ist super. Aber ich merke, zum Beispiel Gemeinden möchten gerne so eine Willkommenskultur einführen, dass Menschen, die in den Gottesdienst kommen, sich wohlfühlen. Ja. Und ich erlebe manchmal so, dass am Eingang dann eine große, herzliche Begrüßung ist und dann geht jemand in den Saal und setzt sich irgendwo hin und dann kommt irgendjemand aus der Gemeinde und sagt, das ist aber mein Platz. So, das ist ein bisschen karikiert natürlich, aber ihr merkt, Willkommenskultur, die ist nicht nur am Eingang nötig, ja, sondern eine Willkommenskultur muss unter uns da sein. Ja, dass wir uns nicht vor allen Dingen über die Gäste freuen, natürlich auch, aber dass wir uns auch übereinander freuen. Das Zweite, eine Gemeinde mit Zukunft geht barmherzig mit Menschen um. In der alten griechischen Tradition gab es Tugenden wie zum Beispiel Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung. Bei uns sind eher so Tugenden heute da wie Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und Pflichterfüllung. Das zählt noch immer so. Ich hörte jetzt einen Bericht von einer Frau, die in die USA ausgewandert ist, und dann sagt sie, ja, ist alles ein bisschen anders hier. Die Menschen sind alle ein bisschen unpünktlich, ja. Aber sie sind freundlich, ja. Bei uns zählt das so, diese Dinge. Und dabei fällt eins ins Auge, wie bei den alten Griechen sind auch unsere modernen Werte und Tugenden, die sich Einzelne erwerben, die so ein Kennzeichen für Einzelne sind und man fast so wie in einen Wettbewerb der Tugendhaftigkeit gerät. Sag, wie ordentlich, sauber, diszipliniert, pflichterfüllend bist du. Und selbst wenn man jetzt das auf Gemeinde überträgt und die Kompetenz, eine soziale oder kommunikative oder auch spirituelle ist, bleibt die Kompetenz des Einzelnen, die ihm den Aufstieg ermöglicht. Wo man immer sagt, ja, der, so, das ist super, ja. Und sie sind manchmal auch so etwas, dass man mit seinen Werten und Tugenden so glänzt, dass andere in den Schatten gestellt werden. Und in der Gemeinschaft der Gemeinde können wir das anders erleben. Paulus spricht hier von Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Er nennt vielleicht auch gerade im Blick auf die Griechen eine andere Art der Wertschätzung und Kultur. Er nennt andere Werte. Luther sagte so, zieht nun die neuen Tugenden an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Wenn ihr genau zugehört habt, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und einer ertrage den anderen, dann sind das alles Tugenden, die Gemeinschaft befördern und stärken, die andere nicht in den Schatten stellen, sondern in das Licht der Liebe Gottes. Und so klingt vielleicht eine neue gegen eine alte Welt. So klingt Kultur in der Gemeinde gegen Kultur in der Gesellschaft. Und ich bin sehr dafür, dass Gemeinde eine Gemeinschaft bildet, die sich auch abhebt aus der Welt, aus der Gesellschaft. Paulus berichtet das auch im ersten Teil. Ja. Er sagt, Gemeinde muss auch Charaktere entwickeln, die anders sind als in dieser Gesellschaft. Wir denken aber, wir tun das nicht und 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 wir tun das nicht. In meiner Jugend war das noch, man geht nicht ins Kino, man geht nicht in die Gaststätte, man geht nicht in den Sportverein, und so weiter. Ja. Kennen ja viele auch noch. So. Aber wir haben immer uns definiert, was wir nicht tun. Ja, man muss auch sagen, Gemeinde kennzeichnet sich dadurch, durch Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Das sind die Werte, die wir leben wollen und nicht das, was wir nicht leben wollen. Vielleicht könnte man auch sagen, ein Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber dem Getöse um die Professionalisierung des Einzelnen auch in der Kirche wird das Lied von der Herzensbildung der Gemeinde gesungen. Wo ich sagen würde, das ist der Grund einer missionarischen Ausrichtung. Wie wir miteinander umgehen, so gehen wir auch mit anderen um. Man könnte sagen, es baut auch so ein bisschen aufeinander auf, so die Gnade Gottes, die Liebe, ja, der Umgang miteinander. Und das Dritte ist dann, eine Gemeinde mit Zukunft hat eine Kultur der Wertschätzung. Karl staunte nicht schlecht, als er mit Fritz nach der Arbeit kurz bei sich zu Hause vorbeiging. Als Fritz die Tür öffnete, kam ein großes Hallo. Fritz tätschelte den Hund und nahm die Kinder auf den Arm, küsste seine Frau überschwänglich und er war ganz begeistert. Er dachte so sich, das könnte ich doch auch mal machen. Und wenn er nach Hause kam, war er meistens kaputt, sagte kurz Hallo, schnappte sich die Zeitung und legte sich auf die Couch. Zu Hause angekommen, machte Fritz einen ersten Versuch. Dabei geriet seine Frau völlig aus der Fassung. Verzweifelt klagte sie, was für ein Tag. Erst geht die Waschmaschine kaputt, dann bringt Egon eine 5 in Deutsch nach Hause, der Hund pinkelt auf den Teppich und jetzt kommst du auch noch betrunken nach Hause. Ja. Manchmal ist es ja auch gut, über sich zu lachen. Und ich fand das Stück am Anfang super. Also du kannst ja Andrea mal sagen, das war klasse. Ja. Also über uns selber lachen. Manchmal entspannt das ja auch. Ja. Manchmal unseren verzweifelten Versuch, das Gute auch leben zu wollen. Und wir merken, es braucht da auch eine Einübung. Wertschätzung auszudrücken ist lebenswichtig für unsere Beziehungen. Leider fällt uns das bei den Menschen am schwersten, die uns besonders nahe stehen. Und es gibt so Studien, ich kürze das jetzt ein bisschen ab hier, wo Lob und Kritik, man sagt, in einem guten Verhältnis stehen müssen. Ja. Bill Heibels sagte immer so, 7:1 muss das stehen. So, bei uns ist es vielleicht 13:1 oder so. Ja. Weil manchmal denke ich, Kritik, die wiegt so schwer. Ja. Wenn du einmal Kritik sagst, dann musst du 50 Mal was Gutes sagen, damit es wieder weg ist. Wir nehmen es auch so schwer. Vielleicht, weil wir immer alles richtig machen wollen, weil wir so einen hohen Anspruch an uns haben. Und ich glaube, das ist auch ja, in jeder Ehe so. Ja. Man sagt auch, dass das die Überlebensdauer einer Ehe von dem guten Verhältnis von Lob und Kritik zusammenhängt. Aber das gilt für uns alle. Und vielleicht ist es wirklich dieser Aspekt, dass wir so eine hohe Erwartung aneinander haben und dass Wertschätzung ja vielleicht nur ganz selten vorkommt, weil es ja immer noch nicht gut genug ist. Wenn wir es lernen würden, uns auch in ganz kleinen Dingen wertzuschätzen und uns gegenseitig zu helfen, dann würde das vielleicht besser werden. Man könnte auch sagen, von einem anderen Aspekt aus gesehen, je weniger wir mit uns selbst im Reinen sind, desto unbarmherziger gehen wir miteinander um. Das ist auch vielleicht so ein Aspekt. Ja? Weil wir selber so streng sind mit uns, sind wir auch mit anderen streng. Und ich würde fast so sagen, je stärker wir unseren Glauben von dem immer, ich muss ja richtig sein, definieren, desto härter beurteilen wir auch die anderen. Aber es ändert sich ja eigentlich nichts. Wir sind dadurch nicht richtiger und die anderen sind dadurch nicht falscher. Petrus, der ja mit Jesus sondern eine sehr intensive Begegnung am See Genezareth hatte nach der Auferstehung, wo er Jesus verleugnet hatte, der hat das in seinem ersten Petrusbrief nochmal verarbeitet. Wäre auch mal interessant, das zu lesen. Im 1. Petrus 4 verarbeitet er seine Geschichte, die er mit dieser Verleugnung hatte. Und er sagt dann, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Und das ist ja vielleicht so auch ein Aspekt, wo ich manchmal denke, Menschen reden die ganze Zeit nicht miteinander, weil jeder vom anderen erwartet, dass der sich entschuldigt. Man spürt eine Verletzung. Man spürt eine Verletzung und wartet, bis der andere kommt und sagt, du, es tut mir leid. Manchmal hat es der andere gar nicht gemerkt. Und es gibt auch Leute, die merken das grundsätzlich nicht. Und es gibt auch Leute, die sich dauernd entschuldigen. Das wirkt dann auch nicht mehr richtig. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, wenn ihr mit irgendjemandem im Clinch lebt, wenn ihr mit irgendjemand so eine Geschichte habt und euch verletzt fühlt, dann ist es gut, dass der, der verletzt wurde, auf den zugeht, der verletzt hat. So hat Jesus gemacht. Ja, ich glaube nicht, dass der Petrus fähig gewesen wäre, auf Jesus zuzugehen und das anzusprechen. Der hat sich so geschämt. Aber Jesus, der verletzt wurde, den er verraten hat sogar, der geht auf Petrus zu und sagt, du Petrus, hast du mich lieb? Da eine tolle Geschichte, Johannes 21. Und das wäre so vielleicht auch ein Ergebnis von einer Gemeinde, die aus der Gnade und Liebe lebt, die barmherzig miteinander umgeht und auch die in Wertschätzung füreinander da ist, dass man nur sagt, du neulich hast du da irgendwas gesagt, ich habe das total falsch verstanden, das hat mich total getroffen. Ja? Hast du das so gemeint? Oder das hat mir wehgetan. Und in den meisten Fällen sagen die Leute, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Und wir bauen uns ein Konstrukt im Kopf aus und überdenken nach und was der wohl alles gegen uns hat und vielleicht sind auch andere, die was gegen uns haben. Wenn man es hingehen würde, könnte man es ganz einfach aufklären. Manchmal ist es natürlich auch so, dass er sagt, ja, ich war echt sauer auf dich. Ich wollte richtig eine reinbraten. Ja. Aber eigentlich wollte ich es gar nicht. Tut mir leid. Und man kann es wieder regeln. Jesus braucht keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die verfügbar sind, die ihre Sünden und Schwächen und Abgründe nehmen und Jesus hinhalten. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Das ist auch mal ein Satz, ja. Also das ist für Gott viel genauso einfach als mit unseren Fehlern, als mit unseren tollen Taten umzugehen. Wertschätzung hat damit zu tun, dass wir angenommen sind, wie wir sind, und dass Fehler möglich sind und nichts Schlimmes, dass man Neues probieren kann und auch darin ermutigt wird. Ihr habt formuliert in der Gemeinde, in dem Leitbild, wir sind eine wachsende Gemeinde, die Menschen Heimat bietet. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Gottes Gegenwart wird deutlich spürbar, sein Handeln zu erkennen und Menschen wachsen im Glauben. Ich glaube, da habt ihr eine gute Grundlage gelegt. Und das ist so dieser Glaube, es ist natürlich wichtig, wo ist unsere Zielgruppe in Zukunft? Wen wollen wir erreichen? Was wollen wir machen? Was wollen wir lassen? Wo können wir Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen? Alles diese, sag ich mal, strategischen und strukturellen Fragen sind wichtig. Wie stellen wir uns als Gemeinde auf? Wie machen wir, wie regeln wir das? Wie organisieren das? Wenn das schlecht ist, dann kann das auch zu Schwierigkeiten führen. Aber das ist auch wichtig. Aber das ist sozusagen, wie es dann sozusagen der Output ist. Ja? Wie ist es innen drin? Das ist das Entscheidende. Wie ist Gemeinde innen drin unterwegs? Ich will jetzt nur das vierte und fünfte nur mal kurz anschneiden. Viertens, eine Gemeinde mit Zukunft stellt das Wort Gottes in den Mittelpunkt. Und da ist ja unheimlich wichtig, Paulus sagt, lasst die Botschaft von Christus mit ihrem ganzen Reichtum sich bei euch entfalten. Wo ich dachte, warum hat er das jetzt so gesagt? Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Warum hat er nicht gesagt? Und es ist unheimlich wichtig, dass ihr die Lehre richtig verkündigt. Also irgendwie kommt da noch mehr rein. Ja? Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir uns über Lehre Gedanken machen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir darüber diskutieren und dass wir darüber nachdenken und uns auch Weisheit von Gott schenken lassen, die Bibel richtig auszulegen. Aber das Wichtigste ist doch, dass diese Botschaft uns im Herzen erreicht, dass sie spürbar wird für uns. Man streitet sich ja darüber, muss die Botschaft Gottes erst in den Kopf und dann ins Herz. Aber vom Bibel, das ist, würde ich sagen, das ist so griechisches Denken. Ja? Griechisches Denken, das muss erst, ich muss es erst begreifen und dann können wir es leben. Hebräisches Denken wäre so, die Botschaft muss uns im Herz erreichen. Und dann hat sie auch Folgen für unser Denken. Ja? Herz ist vielleicht jetzt fast noch zu wenig, das pumpt ja nur darum. So, aber in unserer Seele, in unserem inneren Kern, in unserer Persönlichkeit, und das Denken, würde ich sagen, ist da mehr als Persönlichkeit. Es muss uns in unserer Persönlichkeit erreichen, dass wir angerührt sind, dass wir ergriffen sind davon, wie groß Gottes Liebe ist und wie groß sein Auftrag für uns ist, dass wir innerlich das so ergriffen haben. Und das ist ja uns wichtig bei Gottes Wort. Gottes Wort ist ja nicht nur das, was wir hier lesen, sondern er redet hier auch zu uns. Es gibt ja alle theologischen Strömungen, die sagen, nur das Wort. Ja. Aber Gott redet auch so zu uns. Er redet durch Lieder. Ja. Von der Outbreak-Band hier, das Lied. Und ich sage, das ist schön. Er redet durch Lieder zu uns. Und eigentlich fragt man sich ja, warum singen wir denn? Also wenn nur das Wort hier, das gelesene Wort wichtig ist, warum singen wir denn? Ja, damit es uns Herz berührt, damit es unserem Herzen reinkommt, damit es uns emotional erreicht, das Wort Gottes. Sozusagen auf dieser emotionalen Welle, die wir singen, erreicht uns das Wort Gottes. Das wusste Paulus, das wusste auch David schon. Es ist wichtig, dass wir das spüren. Und dass das Wort Gottes uns immer wieder erzieht und uns hilft, nicht eine so Starrheit zu entwickeln. Sondern das Wort Gottes ist dynamisch und es spricht in unterschiedliche Zeiten und Situationen hinein. Und weil wir eine bestimmte Bibelstelle vor 50 Jahren so ausgelegt haben, können wir sie heute vielleicht anders auslegen. Weil sie vielleicht auch nicht mehr in diese heutige Gesellschaft ein Stück passt. Das ist gefährlich, was ich sage. Ja, es geht nicht darum, das Wort Gottes zu verwässern. Das Zentrum muss klar sein, aber diese verhaltensethischen Fragen und so müssen auch mitgenommen werden in eine Entwicklung hinein. Denn wir glauben ja auch nicht mehr, was die Kirche im Mittelalter festgelegt hat. Wir haben ja auch erkannt, dass bestimmte Dinge, die im Mittelalter anders waren, oder Luther hat das erkannt, die Pietisten haben das erkannt, die haben bestimmte Bibelstellen wieder anders ausgelegt. Und im Umgang mit dem Wort Gottes können wir erkennen, ob wir eine lernende Gemeinde sind, die in der Lage ist, sich auch den ständig verändernden Umweltanforderungen durch geeignete Anpassung im Innern der Gemeinde zu begegnen. In einer lernenden Gemeinde sind die Menschen in der Lage, sich ständig weiterzuentwickeln. Eine lernende Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder bewusst und gemeinsam über ihr Konzept und ihr Handeln und die dadurch erzielten Ergebnisse nachdenkt. Das wir uns in Frage stellen. Manchmal ist es auch mit Humor super, gell? Man kann auch mit Humor oder mit so einer Darstellung auch Dinge hinterfragen. Und vielleicht leben die Leute viel mehr mit als von meiner Predigt. Das fünfte, eine Gemeinde mit Zukunft lebt Anbetung Gottes. Und das wird ja hier auch in diesem Text nochmal deutlich, in Liedern, in Psalmen, in Lobgesängen. Aber wo wir zum Beispiel vor allen Dingen sehen, dass diese Anbetung Gottes auch in unserem Handeln, in unserem Tun, sagt Paulus, in unserem Reden, wie in unserem Handeln sichtbar werden. Es ist das Ziel, dass die Anbetung Gottes, dass die Ehre Gottes, dass das Reich Gottes wächst unter uns. Und ich glaube, das wird möglich, wenn die Größe, die Bedeutung, die Gnade Gottes noch größer wird. Ich dachte immer, je länger man lebt, desto weniger braucht man die Gnade Gottes. So, weil man ja mal besser wird irgendwie. So, und ich schäme mich heute noch manchmal dafür, als ich die Ausbildung gemacht habe, im Blick auf Theologie, dachte ich, ich muss jetzt noch zwei Sachen so in den Griff kriegen, dann wäre alles in Ordnung bei mir. Also heute kann ich mindestens 10 aufzählen, die nicht in Ordnung sind, wo Gott mich verändert. Also es ist schon manchmal verrückt, ja. Wo ich sage, das ist so ein reifer Glaube, wenn die Bedeutung der Gnade in unserem Leben immer mehr zunimmt. Und ich glaube, es ist so ein Geheimnis. Je größer die Gnade Gottes für uns wird, desto anders, barmherziger, liebevoller gehen wir mit anderen um. Und es prägt die Atmosphäre in der Gemeinde, von einer Gemeinde, deren Sicht auf Gottes Gnade immer größer wird. Und das führt doch letztlich zur Anbetung Gottes. Dass sie sagen, oh, ich bin so ergriffen davon, wie groß Gott ist, dass er mich, armes Würstchen, hier oben stehen lässt, um euch das zu sagen. Es ist doch gewaltig. Die Anbetung Gottes, das muss ins Leben, das muss in den Alltag. Und sechstens, eine Gemeinde mit Zukunft macht sich auf den Weg. Und ich wünsche euch das, dass dieser Traum von Gemeinde sich in euren Herzen verwirklicht. Dass dieser Traum von Gemeinde immer mehr sichtbar wird. Auch durch diesen Prozess, und wir haben gemerkt, auch in der Gemeindeleitung, das tut uns so gut, einfach zu überlegen, was heißt das denn? Was heißt denn wachsende Gemeinde? Was heißt denn überhaupt Heimat? Oder was heißt sich bedingungslos geliebt fühlen? Was heißt das überhaupt? Was verstehen wir darunter? Und in diese Diskussion wird die Gemeindeleitung euch ja noch mit auch hineinnehmen. Oder was heißt es, Gottes Gegenwart ist spürbar? Wie sieht das denn aus unter uns? Ich wünsche euch für diesen Prozess, gut, vielleicht seid ihr neugierig und fragt mal in der Gemeindeleitung, was habt ihr jetzt denn da alles erarbeitet? Und ist spannend, so ein Prozess. Amen.